Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Zum letzten Mal war ich hier Anfang März. Damals ging es in der Predigt um die Frage, wer oder was bestimmt meine Freiheit als Christ? Wir machen eine kurze Zusammenfassung, weil wir heute darauf aufbauen. Es ging damals um 1. Korinther 8, 9 und 10. 1. Korinther 8 hatte ich etwas ausführlicher erklärt. Kapitel 9 und 10 nur zusammengefasst. In Kapitel 8 haben wir gesehen, könntest du vielleicht weiterschalten? Soll ich nochmal machen? Irgendwie geht's nicht. Sonst müsstest du weiterschalten. Genau, in Kapitel 8 hatten wir gesehen, dass es um eine Situation geht, um die Frage, darf man Fleisch essen, das den Götzen geopfert wurde? Als Hintergrund erinnern wir uns daran, die Korinther hatten sich zu Jesus Christus hin bekehrt. Damals gab es in Korinth 26 verschiedene Götzentempel und es gab eine Gemeinde. Und die jungen Christen hatten jetzt die Frage, das Fleisch, was in diesen Tempeln geopfert wird, dort, wo wir uns immer treffen, auch mit unseren Freunden, zum Beispiel der Apollo-Tempel, das Fleisch, kann man das essen oder nicht, das den Götzen geopfert wird? Es gab ja kein anderes Fleisch damals, man konnte nur dieses Fleisch essen. Paulus sagt ihnen, das ist gar kein Problem. Das Fleisch, was hier auf dem Marktplatz, also ein Drittel von dem, was hier verbrannt wird, ein Drittel des Fleisches wird hier verkauft beim Metzger, ein Drittel wird hier an den Tischen gegessen und ein Drittel ist ein Wohlgeruch für den Götzen. Das Fleisch, sagt er, was hier verkauft wird beim Metzger, ist gar kein Problem, könnt ihr essen. Das andere Fleisch, was hier in der Gemeinschaft mit den Götzen und mit anderen Götzenanbetern gegessen wird, solltet ihr nicht essen, weil das für die schwächeren Geschwister, mit denen ihr zusammen seid, ein Anstoß ist. Jetzt müsstest du nochmal weiterschalten. Also das Motto der Korinther war wahrscheinlich, was zählt, ist meine Freiheit, meine Überzeugung. Und wieso sollte ich Rücksicht nehmen auf andere Geschwister, die das nicht so sehen, die ein engeres Gewissen haben? Nächstes Bild bitte. Also das, was Paulus in den drei Kapiteln sagt, hatte ich damals zusammengefasst. In Kapitel 8 geht es darum, dass man Rücksicht nehmen soll auf den schwächeren Bruder, auch damit man die Gemeinde schützt, denn wenn wir uns in der Gemeinde im Unagen miteinander sind, in der Gemeinde, wenn ich in der Gemeinde nicht Rücksicht nehme auf die schwächeren Geschwister, dann sehen das natürlich auch die Außenstehende, die uns beobachten und sehen, die Gemeinde ist kein Licht für Jesus. Zweitens hatten wir gesehen in Kapitel 9, Paulus hat gesagt, sei kein Stolperstein für das Evangelium. Er hat da sein eigenes Beispiel angeführt. Als er nach Korinth kam, hat er gesagt, ich war unter euch und habe nicht so wie üblich in anderen Gemeinden für das Verkündigen des Evangeliums eine Entlohnung genommen und habe davon gelebt, sondern bei euch habe ich darauf verzichtet, um bei euch kein Anstoß zu sein. Danach hat er gesagt, dann, wenn ich bei den Juden bin, das ist Kapitel 9, 19 bis 23 hier, wenn ich bei den Juden bin, dann benehme ich mich wie ein Jude. Wenn ich bei den Griechen bin, benehme ich mich wie ein Grieche. Ich passe mich den anderen Leuten an. Das Ziel ist bei mir, dass ich andere Menschen für Jesus gewinnen möchte, sagt Paulus. Darum mache ich das. Und dann in Kapitel 10 haben wir kurz angeschnitten. Wenn du alleine zu Hause bist, kannst du dieses Fleisch gerne essen. Wenn dich ein anderer einlädt zu sich nach Hause, sollst du auch essen, was dir vorgesetzt wird. Wenn der aber sagt, dass dieses Fleisch dem Götzen geopfert wurde, sagt Paulus, dann verzichte darauf, um für diesen anderen kein Anstoß zu sein. Zusammenfassend hatten wir gesagt, muss das viermal klicken wahrscheinlich. Damals hatten wir gesagt, zusammenfassend, dass das Ausleben meiner Freiheit als Christ davon abhängt, ob das, was ich tue, ob mein Verhalten am Arbeitsplatz oder auch in der Gemeinde oder auch in der Familie, ob das für andere, mit denen ich zu tun habe, dienlich oder fördernd ist. Und es ist nicht in erster Linie die Frage, ob ich theologisch recht habe oder nicht, sondern es geht um den anderen. Und es geht Paulus überhaupt in seinen Briefen und auch im Korintherbrief um die Gemeinschaft, um das Miteinander in der Gemeinde. Das hat für ihn einen viel höheren Stellenwert als die persönlichen Überzeugungen. Nochmal zur Erinnerung, wir müssen uns daran erinnern, es gab damals nur eine Gemeinde in Korinth. Mehr gab es nicht. Wenn die sich verstreiten miteinander, dann gibt es keine Alternative Gottes mehr in Korinth. Dann gibt es kein Licht mehr in Korinth. Deshalb legt Paulus den Schwerpunkt immer wieder auf die Wichtigkeit der Gemeinde. Die Gemeinde ist wichtig. Und jetzt werden wir sehen in zwei kurzen Abschnitten, wie man diese Freiheit in Jesus so leben kann, dass es eine gelungene Freiheit wird oder auch, dass es eine misslungene Freiheit wird. Erst einmal der Text in Kapitel 9, Vers 24 sagt er: Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Also es kommt jetzt hier eine Metapher aus dem Sport. Er sagt, die laufen in der Rennbahn, und dann die Aufforderung direkt an die Korinther, die Anwendung an die Korinther direkt hier, Imperativ im Plural. Lauft, also die Gemeinde, lauft so als Gemeinde, dass ihr diesen Preis erlangt. Also ihr sollt so laufen, das heißt mit Disziplin und mit freiwilligem Verzicht auf das Umsetzen über eurer Überzeugungen. Dazu fordert er sie auf: Lauft so, dass ihr diesen Preis erlangt. Vers 25: Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allen. Jene aber, um einen vergänglichen Siegeskreis zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Also er benutzt jetzt hier den Siegeskranz. Der Siegeskranz im Kontext, hat er überhaupt nicht davon gesprochen, kann nur bedeuten, andere Leute für Jesus zu gewinnen. Es geht hier nicht um einen Lorbeerkranz oder sowas, den man, wenn man das Leben als Christ beendet und im Himmel ankommt, aufgesetzt bekommt, sondern er benutzt dieses Bild hier und sagt: Ihr als Christen in Korinth sollt so miteinander laufen, dass ihr diesen Siegeskranz, andere für Jesus zu gewinnen, jetzt schon bekommt, in eurem Leben hier in Korinth und nicht erst nach dem Tod. Vers 26: So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen. Also er bezieht das jetzt auf sich selber hier. Sagt: Ich laufe wie einer, der gezielt schlägt. Der nicht einfach nur in die Luft herumschlägt, sondern der ein Ziel hat. Und mein Ziel ist, hat er gerade vorher erklärt in Kapitel 9, ich verzichte auf eure Unterstützung in meinem Fall, damit ich dem Evangelium keinen Stolperstein in den Weg lege. Und ich passe mich anderen Kulturen, anderen Menschen an, um sie zu gewinnen. Das ist mein Ziel. So laufe ich meinen Lauf, sagt Paulus. So schlage ich gezielt, um dieses Bild hier zu benutzen. Ich bezwinge meinen Leib, Vers 27, und beherrsche ihn. Also ich lebe meine Freiheit in einer Art, die andere gewinnt, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Also er sagt, ich bin nicht so wie ihr, so wie wir es in Kapitel 8 gesehen haben, die rücksichtslos handeln, die zwar das Evangelium verkündigen, aber durch ihr Handeln sich selber disqualifizieren. Ich bin einer, sagt er, damit ich nicht anderen verkündige und selbstverwertlich werde, deshalb diszipliniere ich mich und bin bereit zu verzichten auf verschiedene Sachen. Nächstes Foto, danke. Das ist jetzt in tabellarischer Form kurz. Also hier geht es um die gelungene Freiheit. Generell sagt er, ganz allgemein gültig in dieser Metapher, alle laufen und nur einer bekommt den Siegespreis. Dann wendet er es direkt auf die Korinther an, Vers 24b, lauf so, dass ihr den Siegespreis bekommt. Dann wird es verallgemeinert, 25a. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Dann nennt er zwei verschiedene Motivationen. Die anderen, worauf sich dieses Beispiel bezieht, die ihr auch kennt, die Griechen, die einen Marathon laufen oder sowas, die laufen, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen. Das war wirklich so ein Lorbeerkranz, den sie damals bekommen haben, wenn sie gewonnen haben. Wir, also die Korinther, und ich ziehe mich mit rein, sagt Paulus, wir laufen, um einen unvergänglichen Siegeskranz zu empfangen. Dann Vers 26 und 27, er bezieht sich das, zieht das dann auf sich selber und sagt: Meine Teilnahme am Rennen ist nicht ziellos. Ich möchte diesen Siegeskranz erlangen und ich laufe deshalb erstens nicht wie aufs Ungewisse, zweitens führe ich meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, drittens bezwinge ich meinen Leib und beherrsche ihn und viertens, das ist mein Ziel, die Absicht, ich tue das alles, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Also eine gelungene Freiheit in Jesus ist eine Freiheit, die bereit ist zu verzichten auf andere Sachen. Er benutzt hier eine Metapher aus dem Sport, einen Wettlauf und auch einen Boxkampf. Und wenn man eine Metapher benutzt in der Bibel, dann sind die Hauptpunkte der Metapher eigentlich nicht die Aussagen, die Paulus vermitteln möchte, sondern das, was die Aussage einer Metapher bestimmt, ist immer der Kontext. Im Kontext, also der Kontext muss bestimmen, was bedeutet diese Metapher. Und deshalb ist eben der Siegeskranz nicht der Hauptpunkt dieser Metapher. Der Hauptpunkt ist auch nicht, dass das christliche Leben anstrengend ist, wie ein Wettlauf, und wenn man dann das Ziel erreicht hat, fällt man um, ist man erledigt. Das ist nicht der Punkt dieser Metapher. Und der Punkt ist auch nicht, dass nur einer den Siegeskranz erhält, als ob das christliche Leben wie eine Konkurrenz unter uns ist und mal gucken, wer der Bessere ist, und der kriegt den Siegeskranz. Das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, in der nächsten Folie ist schon da, danke, dass es ihm um die Notwendigkeit der Selbstbeherrschung geht, damit man diesen Preis erlangen kann. Und das ist im Kontext, ist der Preis, der Siegespreis, andere zu gewinnen. Im Kontext geht es nur darum, in Kapitel 9 geht es darum, wie kann ich andere Menschen für Jesus gewinnen. Auch in Kapitel 10 geht es darum, wenn du zu Hause bist, kannst du das Fleisch gerne essen. Wenn dich ein anderer einlädt und er sagt, das ist Götzenopferfleisch, dann verzichte darauf, damit du kein Stolperstein für diesen Menschen bist, damit dieser Mensch für Jesus gewonnen werden kann. Also der Siegespreis ist nicht irgendwas Zukünftiges, was man im Himmel bekommt und dann auf irgendeiner höheren Stufe gestellt wird wie die anderen, sondern es ist jetzt im Leben in Korinth und auch in unserem Leben hier in Remels. Und das ist schlicht und einfach, andere Menschen für Jesus zu gewinnen, kein Stolperstein zu sein, niemanden zu Fall zu bringen. Darauf bezieht sich diese Metapher hier im Kontext. Also Paulus geht es um eine gelungene Freiheit. Er möchte, dass wir unsere Freiheit in einer gelungenen Art und Weise leben und dann diesen Preis erhalten. Lauft so, dass ihr den Siegespreis erhaltet. Der Preis ist, andere Menschen für Jesus zu gewinnen, anderen Menschen zu erzählen, dass Jesus in diese Welt kam, er ist für unsere Sünde gestorben, er kam mit dem Ziel in diese Welt, um uns eine Erlösung, um uns eine Lösung anzubieten, wie wir die Trennung von Gott überbrücken können. Und durch den Glauben an Jesus Christus, durch das, was er getan hat, dürfen wir oder können wir ewiges Leben bekommen. Die Geschwister in Korinth liefen so, Sie liefen so, dass sie ihre schwachen Brüder zu Fall brachten. Die liefen mit viel Wissen und waren aufgeblasen, haben wir gesehen. Die liefen ohne Liebe, die liefen auf ihre Rechte und auf ihre Freiheit pochend. Und das war eine misslungene Freiheit, die andere zu Fall bringt und sie selber. Die gelungene Freiheit, die Paulus hier aufzeigt, ist, dass sie eine neue Sicht von der Gemeinde brauchen. Dass Gemeinde der Ort ist, wo man Korrektur erfährt, dass die Gemeinde der Ort ist, wo man Ermutigung erfährt, wo man zusammen beten darf, wo man gemeinsam miteinander unterwegs ist. Und dass da die Frage halt ist, was dient dem Schwächeren? Wie kann ich mich so verhalten, dass ich für den anderen kein Anstoß bin? Was dient dem Fortschritt des Evangeliums? Daraus ergeben sich Fragen für uns heute hier in Remels. Zum Beispiel die Frage, in welchem Bereich fehlt es in meiner gelebten Freiheit an Selbstbeherrschung? Wir haben ja in der Metapher hier gesehen, wenn man die Freiheit ausleben möchte, bedeutet das, Freiheit heißt, bereit sein zu verzichten, da wo es andere zum Anstoß wird. Wo fehlt das in meinem Leben? Zweite Frage ist, führt meine Freiheit in Jesus dazu, andere zu gewinnen? Das sollte ohne Zweifel mit Ja beantwortet werden. Das sollte das Ziel von uns hier als Gemeinde in Remels sein, auch von meinem Leben am Arbeitsplatz oder in der Schule oder wo auch immer, andere Menschen auf Jesus hinzuweisen und sie für Jesus zu gewinnen. Ist dieses Ausleben meiner Freiheit von Jesus, von dieser Liebe zu den anderen wirklich geprägt, geleitet? Und hat das Wohl der Gemeinde Priorität für mich? Das ist das, was Paulus in Korinthern hier sagt. Es geht nicht darum, dass ihr eure Freiheit durchsetzt, sondern es geht um das Wohl der Gemeinde. Das hat Priorität. Denn es gibt nur eine Gemeinde, damals in Korinth gab es nur eine Gemeinde, Und auch hier in Remels. Es wäre eine Katastrophe, wenn es diese Gemeinde hier nicht mehr geben würde. Deshalb die Frage, was hat Priorität in meinem Leben? Priorität muss das Wohl der Gemeinde sein, über meine Präferenzen und über meine Vorlieben. Das ist, was Paulus hier zusammenfasst, über eine gelungene Freiheit. Und er sagt ihnen das, dieses Beispiel der Metapher, weil er weiß, denn der nächste Abschnitt fängt mit einem Denn an, in Kapitel 10, 1. Er begründet jetzt, warum es wichtig ist, diszipliniert zu sein in der Freiheit. Warum man eine gelungene Freiheit nur durch Disziplin erreichen kann. Denn, sagt er, ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis seid darüber, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus dem einen geistlichen Felsen, der sie begleitete, der Fels aber war Christus. Also er bringt hier ein Beispiel aus dem Alten Testament. Es geht um den Exodus, als das Volk Israel aus Ägypten von Gott, von Mose herausgeführt wurde, in die Freiheit. Und er sagt ihnen hier, diese Freiheit haben alle genossen. Also ihr merkt ja hier, fünfmal, müssen wir mal zurückgehen, fünfmal benutzt er hier das Wort alle. Also alle, die damals Ägypten verlassen haben, alle hatten die gleichen Voraussetzungen, gleichen Bedingungen. Alle waren unter der Wolke, alle sind durchs Meer gegangen, alle sind in der Wolke und im Meer auf Mose getauft worden, alle haben die gleiche geistliche Speise gehabt und auch den gleichen geistlichen Trank. Alle sind gut angefangen. Aber, sagt er dann, Vers 5, an den meisten von ihnen hatte Gott keinen Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen gierig sind, wie jene gierig waren. Der wahrscheinliche Hintergrund ist hier, dass Paulus das jetzt nennt, dass die Korinther wahrscheinlich ähnlich gedacht haben. Dass sie gedacht haben, das ist die nächste Folie, ne? Hast schon? Sie haben gedacht, wir sind auch alle unter einer Wolke, so wie das Volk Israel damals. Wir sind in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Wir sind auch alle durchs Meer gegangen. Wenn man das ein bisschen vergeistlichen möchte, könnte man das als die Taufe auslegen. Wir haben auch alle dieselbe geistliche Speise, denselben geistlichen Trank. Wir haben das Abendmahl, das feiern wir in Kapitel 11. Wir haben genau die gleichen Voraussetzungen wie die Israeliten damals. Uns kann doch eigentlich überhaupt nichts passieren. Wir leben in der Gegenwart Gottes. Was regst du dich überhaupt auf, Paulus? Was denkst du überhaupt? Was soll uns passieren? Wir sind mit Jesus unterwegs. Wir erleben seine Gegenwart. Warum sollen wir das Fleisch, dieses Götzenopferfleisch, nicht in den Götzentempeln essen? Und Paulus antwortet ihnen, stimmt, ihr habt recht, ihr habt die gleichen Voraussetzungen wie damals, die Israeliten sie auch haben, aber schaut mal, wie es den Israeliten gegangen ist mit ihrer Freiheit. Einer Freiheit, die eine misslungene Freiheit wurde. All diese Privilegien haben ihnen nichts genützt. Und die Götzen haben sie letztendlich von Gott weggezogen. An den meisten von ihnen hatte er keinen Wohlgefallen. Also das Missachten der Nächstenliebe bei euch hier in Korinth wird die gleichen Folgen haben, wie es für das Volk Israel hatte. Die Israeliten meinten, wir sind ja sicher, Gott ist auf unserer Seite. Wir können ruhig ein bisschen uns mit den anderen Göttern vermischen und am Götzendienst teilnehmen. Es führte dazu, dass die ursprüngliche Gemeinde, 600.000, die damals ausgezogen sind, komplett ausgelöscht wurde, bis auf zwei. Zwei haben es überlebt. Alle anderen, die 599.998, wurden wegen ihrer Sünde in der Wüste dahingestreckt, steht hier im Kapitel 10, ne? Sie haben das Verheißene Land nicht erreicht und Gott musste eine neue Generation heranziehen und mit denen konnte er dann in das Verheißene Land einziehen. Also die Israeliten sind alle mit Gottes Begleitung aus Ägypten ausgezogen. Auch ihr, meine lieben Korinther, steht unter dem Segen Gottes. Die Israeliten dachten, wir können es uns leisten, ein bisschen mit den anderen Götzen dort zu spielen. Auch ihr seid in dieser Gefahr und denkt, ihr könnt es euch leisten. Und ihr müsst nicht Rücksicht nehmen auf die schwächeren Geschwister. Es wird euch genauso ergehen wie die Israeliten. Das ist eine ganz ernste Warnung, die er hier sagt. Das ist eine misslungene Freiheit, wenn ihr nicht bereit seid, Disziplin zu üben. Wenn ihr nicht bereit seid, auf das Wohl des anderen zu schauen, um andere zu gewinnen. Und er sagt in Vers 6, diese Dinge sind als Vorbilder für uns geschehen. Also das Alte Testament, man fragt sich ja manchmal, wozu ist das gut? Hier steht's, das sind Vorbilder für uns, die wir uns anschauen können und gucken können, wie ist es denn damals ergangen. Daraus sollen wir lernen, damit wir nicht nach dem Bösen gierig sind, wie jene gierig waren. Also das Alte Testament, dieses Beispiel hier, dient dazu, um uns zu warnen, damit wir nicht den gleichen Fehler wiederholen. In welcher Weise haben sie das Böse begehrt? Das sind vier Beispiele, die er dann nennt, aus dem Exodus. Das Volk Israel damals, als es die Gefangenschaft in Ägypten hinter sich gelassen hat, haben zunächst keine anderen Götter angebetet. Die sind dann, in Ägypten haben sie keine anderen Götter angebetet, als sie unter Druck waren. Aber als sie in Freiheit gelebt haben, als Gott sie dann befreit hat, dann fing es wieder an mit dem Götzendienst. Und nun ist es auch mit den Korinthern so, sie sind jetzt endlich frei geworden durch den Glauben an Jesus Christus und fangen jetzt wieder an, zurückzugehen zu den alten Götzen, um dort Gemeinschaft mit anderen Götzenanbetern zu haben. Ein kurzer Hintergrund. Du kannst das mal einblenden, die zwei verschiedenen Gegenüberstellungen von der Gemeinde. Genau. Nutze unsere Information. Wenn wir heute Gottesdienst feiern in der Gemeinde, bei uns ist das normalerweise so, dass man zusammenkommt, so wie heute Morgen, dass man singt, dass man füreinander und für andere betet, man liest die Bibel und legt einen Text aus, dann legt man ein Opfer zusammen oder manchmal auch nur eine Kollekte. Und anschließend steht man auf und geht nach Hause. Das ist Gottesdienst heute. Normalerweise ist eine verbale Äußerung, eine verbale Handlung, ein zum Ausdruck bringen dessen, was in mir vorgeht, was man empfindet. Das war aber damals nicht ein typischer Gottesdienst. Und Paulus bezieht sich ja im 1. Korintherbrief auf einen damaligen Gottesdienst. Im Alten Testament war Gottesdienst und auch im 1. Jahrhundert, so wie bei uns auch, Anbetung. Es war Lesen des Alten Testamentes. Wir lesen heute überwiegend das Neue Testament. Es war ein gemeinsames Singen von Psalmen. Auch wie bei uns heute die Erklärung eines Schriftabschnittes. Aber dann der fünfte Punkt. Das war dann Anbetung und Gemeinschaft haben durch eine Opferdarbringung. Das war auch im Alten Testament so. Gott hat Feste verordnet für das Volk Israel, wo sie Opfer dargebracht haben. Und dann in der Gemeinschaft mit Gott Teile dieser Opfer gegessen haben. Sie hatten Gemeinschaft miteinander. Das war Teil des Gottesdienstes damals. Und das ist auch der Hintergrund in 1. Korinther Kapitel 11 beim Abendmahl, dass man gemeinsam miteinander isst, dass man Gemeinschaft miteinander hat und als Gemeinde zusammenbleibt. Und wenn man als Gemeinde zusammen ist und sich dann gegenseitig beobachten kann, da sagt Paulus, ist es wichtig, dass du Rücksicht nimmst auf die Geschwister, die theologisch eine andere Überzeugung haben als du, damit du für sie kein Anstoß wirst. Nächste Folie, die Verse 7 bis 10, erklären uns dann, warum die Israeliten diesen Siegespreis nicht bekommen haben, warum sie nicht ins verheißene Land konnten. Und der Punkt ist hier, deshalb erzähle ich jetzt diese vier Beispiele, bei euch ist es genauso, meine lieben Korinther. Wenn ihr so weitermacht, wie es damals die Israeliten getan haben, wird es für euch die gleichen Folgen haben. Dann werdet ihr als Gemeinde den Siegeskranz, andere für Jesus zu gewinnen, nicht bekommen. Ich lese uns kurz die vier Beispiele. Kapitel 10, Vers 7. Werdet nicht zu Dienern der nichtigen Götter, wie einige von ihnen, von denen es heißt, das Volk ließ sich nieder zum Essen und zu trinken und sie erhoben sich zum Tanz, um sich zu amüsieren. Das Wort, das hier gebraucht wird, da sind die Ausleger sich alle einig, die des Alten Testamentes und auch die Rabbiner zur Zeit Jesu, Tanzen ist nichts anderes hier als sexuelle Ausschweifungen. Das heißt, man beteiligt sich an der Tempelprostitution. Nächster Abschnitt, Vers 8. Lasst uns nicht Abgötterei treiben, wie manche von ihnen Abgötterei getrieben haben und dann umgekommen sind, 23.000 an einem Tag. Das ist ein Abschnitt, der bezieht sich auf 4. Mose 25, wo das Volk Israel mit den Töchtern der Ammoniter Geschlechtsverkehr und ihre Götzen anbetet. Vers 9 und Vers 10, lasst uns Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen es getan haben und dann von den Schlangen getötet wurden. Und murrt nicht, wie einige von ihnen gemurrt haben und dann durch den Verderber umgebracht wurden. Also 4 Beispiele hier aus dem Alten Testament, wo er sie dazu auffordert, nicht das Gleiche zu machen wie die Israeliten, nicht zu murren, so wie sie damals gemurrt haben. Murren hier gegen Paulus in diesem Fall, gegen seine Anordnungen. Denn ein Murren gegen Mose, damals im Alten Testament, war ein Murren gegen Gott und hat dazu geführt, dass Gott diese Nation vernichtet hat und eine andere mit einer anderen Nation dann in das Verheißene Land eingezogen ist. Wozu diese Verse 1 bis 10 zusammenfassend? Steht in Vers 11. Solches ist jenen auf beispielhafte Weise widerfahren. Aufgeschrieben wurde es, diese ganzen Geschehnisse, um uns den Sinn zurechtzurücken, uns, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Also diese Beispiele aus dem Alten Testament, Paulus sagt, die ich jetzt gerade genannt habe, die wurden damals aufgeschrieben für uns, damit Gott uns den Sinn zurechtrücken kann, damit er uns wachrütteln kann und zeigen kann, wo wir verkehrt liegen. Also es war eine gelungene Freiheit, das ist jetzt die nächste Folie. Wie leben wir? Leben wir eine gelungene Freiheit, so wie in Kapitel 9, Vers 24 bis 27, wo es darum geht, wenn du in den Wettlauf startest, dann disziplinierst du dich, weil du ja den Siegeskranz haben möchtest, das heißt andere Menschen für Jesus zu gewinnen und dann bist du bereit, auf deine Rechte zu verzichten. Dann nimmst du Rücksicht auf andere, dann bist du bereit, dich um das Wohl der anderen zu sorgen. Oder lebst du eine misslungene Freiheit, die eine egoistische Freiheit ist, die sagt, mir ist es egal, wie mein Verhalten sich auf den anderen auswirkt. Ich kenne Jesus, ich bin gerettet und wenn mein Bruder damit Probleme hat mit dem, was ich tue, dann ist das sein Problem. Und es ist mir dann auch egal, ob sich das negativ auf die Gemeinde auswirkt. Eine misslungene Freiheit. Ich lebe meine Rechte, meine Überzeugung, auch wenn das für andere zum Anstoß wird. Und das ist die Warnung in diesem Text an uns. Welche Freiheit leben wir? Wir haben die Wahl, eine gelungene Freiheit zu leben als Gemeinde oder eine misslungene Freiheit. Und Jesus möchte, dass wir eine gelungene Freiheit leben, dass wir als Gemeinde gemeinsam wachsen und ein Licht in Remels sind, um für andere gewinnend zu sein. Er möchte, dass wir eine Gemeinde sind, in der wir uns von der Liebe zum Nächsten treiben lassen, wo wir uns die Frage stellen, was dient meinem Nächsten? Jesus möchte, dass wir eine Gemeinde sind, in der das Wohl der Gemeinde Priorität hat. Es geht im 1. Korintherbrief, überhaupt in den ganzen Briefen des Neuen Testamentes, geht es nicht um einzelne Personen, sondern es geht immer, wenn ihr Imperative habt, im Plural, um die Gemeinde als Gemeinde. Worum geht es uns als Gemeinde? Er möchte, dass wir als Gemeinde eine Gemeinde sind, in der das Wohl der anderen, der das Wohl der Gemeinde Priorität hat. Über meine Wünsche, über meine Präferenzen und über meine Vorlieben. Und dazu möchte ich euch ganz herzlich heute Morgen einladen, dass wir als Gemeinde in Remels eine Gemeinde werden, die eine gelungene Freiheit lebt, die Jesus priorisiert, denen es darum geht, für andere Menschen ein Licht zu sein. Amen.